Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Weihnachtsandacht der ersten Präsidentschaft. Wir wollen innehalten, um voll Dankbarkeit der Geburt und der Mission unseres Erlösers Jesus Christus zu gedenken. Wir wünschen all denen, die heute Abend anwesend sind, und auch all denen, die diese Andacht später anschauen, von Herzen frohe Weihnachten. Wir begrüßen die erste Präsidentschaft, Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel sowie weitere Generalautoritäten und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen, die heute bei uns sind. Für die Musik bei dieser Weihnachtsandacht sorgen der Tabernakelchor und das Orchester am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy. Die Orgel spielt Clay Christiansen. Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam das Lied The First Noel. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Kenneth Johnson von den 70ern. Danach singt der Chor: Uns ist ein Kind geboren.
Ewiger Vater im Himmel, voller Ehrfurcht rufen wir dich an und beten zu dir in deiner Erhabenheit und Herrlichkeit, beschämt, doch zuversichtlich, dank der Gewissheit, dass wir deine Kinder sind. Wir danken dir für deinen geliebten Sohn, den Herrn Jesus Christus, der herabkam, den Weg alles Irdischen zu gehen, um all deinen Kindern die Segnung der Unsterblichkeit und die Aussicht auf das ewige Leben darzubieten. Wir danken dir, dass es lebende Propheten gibt und dass wir jetzt Präsident Thomas S. Monson haben, dem dieses Amt übertragen wurde. Wir beten darum, dass deine Macht, wie auch die Gebete der Heiligen und deren Glaubenstreue, ihn erhalten mögen. Wir beten für die edlen Apostel, die ihn umgeben. Mögen sie und ihre Angehörigen gesegnet sein. Besonders beten wir für Schwester Frances Monson. Möge sie an der Seite ihres Mannes Kraft und Segen erhalten. Wir beten für diejenigen, die zu dieser Weihnachtszeit fern von zu Hause sind, diejenigen, die die Freiheit in all ihren Formen verteidigen. Wir bitten um ihren Schutz und ihre Sicherheit und dass sie unversehrt zurückkehren mögen. Wir beten auch für diejenigen, die das Evangelium verkündigen. Mögen sie mehr deiner Kinder zum Licht der Wahrheit führen, das sich im Weihnachtsfest widerspiegelt. Wir bitten dich, diejenigen zu segnen, die dich heute Abend mit Gesang und Spiel lobpreisen. Möge ihre Vorführung ihrem Seelenheil dienen. Und mögen wir Zuhörer an Geist und Seele berührt werden und tieferen Glauben an dich und deinen Sohn finden. Wir bitten darum, dass der heutige Abend nicht einfach eine Feierstunde sein möge, sondern uns Gelegenheit geben möge, Offenbarung zu empfangen. Mögen wir mehr Glauben an dich und deinen Sohn entwickeln und uns in dieser Zeit denjenigen zuwenden, die obdachlos oder hungrig, krank oder bedrängt, traurig oder einsam sind, und sie retten, auf dass wir in allem deinem Beispiel folgen. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Versammlung und tun dies demütig und dankbar im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen.
Wir freuen uns, nun von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Nach Präsident Uchtdorfs Worten singt der Chor O heilige Nacht. Danach werde ich zu Ihnen sprechen dürfen und im Anschluss daran singt der Chor How far is it to Bethlehem?
Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte meine Familie für einige Zeit in Zwickau. Dort haben wir uns auch der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, angeschlossen. Die Gemeinde traf sich in einer kleinen Villa, die man zum Gemeindehaus umgebaut hatte. Dort kamen wir mit den anderen Mitgliedern zusammen, um unseren Heiland zu verehren und unser Taufbündnis zu erneuern. Eines der auffallendsten Merkmale unserer Kapelle waren ihre schönen Buntglasfenster, auf denen der Erretter und die Begegnung zwischen dem himmlischen Vater und seinem Sohn und dem Propheten Joseph Smith dargestellt wurde. Als Junge sah ich oftmals zu diesen Fenstern hinauf und spürte dabei einen besonderen Geist. Ach, wie gern hatte ich dieses eigentümliche alte Gemeindehaus. Der besondere Geist in diesem Gebäude schien in der Weihnachtszeit noch präsenter zu sein. Irgendwie roch es dann besser. Die Klänge waren sanfter und das Licht, das sich an diesen dunklen Winterabenden in den Buntglasfenstern spiegelte, war noch berückender. Ich werde diese kleine Villa nie vergessen, und zwar wegen des Geistes, den ich dort verspürte. Es tat mir weh, als ich Jahre später erfuhr, dass dieses wunderschöne Gemeindehaus, der Ort, an dem wir uns in den ersten Jahren als Mitglieder der Kirche so geborgen gefühlt hatten, abgerissen worden war, um einem Hochhaus Platz zu machen. Ich nehme an, dass die Entscheidung für den Abriss gute Gründe hatte und dass niemand wusste, wie viel diese Villa unserer kleinen Herde bedeutete. Für andere war es vermutlich ein Haus wie jedes andere. Hätte man gewusst, dass es ein Gotteshaus ist, ein Ort der Freude und Freundschaft, ein Heiligtum, und es so gesehen wie ich als kleines Kind, dann wäre die Entscheidung womöglich anders ausgefallen. Mir gefällt die Erzählung Le Petit Prince von Antoine de Saint-Exupéry. Darin steht eine gute Beobachtung. Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst. Und für die Kinder ist es zu anstrengend, ihnen immer und immer wieder erklären zu müssen. Später weist ein schlauer Fuchs den kleinen Prinzen auf eine weitere wichtige Wahrheit hin. Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Heilige weder mit den Augen noch mit dem Herzen sehen zu können, ist schon immer ein Makel des Menschen gewesen. Denn was einige Menschen für besonders wertvoll halten, das achten andere als ein Nichts und treten es mit Füßen. Manchmal liegt uns das, was am wertvollsten oder heiligsten ist, unmittelbar vor Augen. Und doch können oder wollen wir es nicht erkennen. Das trifft vor allem auf die gesegnete, herrliche Weihnachtszeit zu. Es ist eine wunderbare Jahreszeit. Bäume werden mit funkelnden Lichtern geschmückt. Glitzernder Weihnachtsschmuck erstrahlt in den Geschäften und auf den Straßen tummeln sich Menschen, die nach Geschenken für ihre Lieben suchen. All die eindrucksvollen Auslagen und Dekorationen, die um unsere Aufmerksamkeit wetteifern, können zwar schön und erbaulich sein, aber wenn das alles ist, was wir sehen, dann entgeht uns etwas, was uns vor Augen liegt. Trotz bester Absichten sind wir manchmal so mit unseren Aufgaben, Verpflichtungen und einer Vielzahl anstrengender Vorhaben beschäftigt, dass es uns nicht gelingt, mit dem Herzen zu erkennen, worauf es ankommt und was höchst heilig ist. Selbst von denen, die zu Lebzeiten des Erlösers auf der Erde waren, konnten viele ihn nicht erkennen, obwohl sie unmittelbar vor Augen hatten. Warum konnten sie ihn nicht erkennen? Jesus Christus wurde in einem Stall geboren, umgeben von einfachen Tieren. Aufgewachsen ist er in einem unbedeutenden Städtchen am Rande der Zivilisation. Er erhielt keine weltliche Ausbildung und wurde nicht in Philosophie, Kunst oder Literatur unterwiesen. Manche, die ihn hörten, fragten sich, woher er sein Wissen hatte. Sie sagten, wie kann der die Schrift verstehen, ohne dafür ausgebildet zu sein? Und woher hat er diese Weisheit? Ist nicht das der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und leben nicht seine Brüder und Schwestern unter uns? Woher also hat er das alles? Die Gebildeten und die Stolzen, die ihr Vertrauen in weltliche Weisheit setzen, konnten ihn nicht erkennen. Jesus, der Messias, war nicht vermögend und hatte kein politisches Amt inne. Er lebte und lehrte unter einfachen Menschen in einem Land, das von den Römern besetzt war. Darum wurde er von den politischen Führern der damaligen Zeit nicht beachtet. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, die Welt zu regieren. Sie waren viel zu beschäftigt, um einem einfachen Verkünder der Rechtschaffenheit zuzuhören. Als Jesus vor Pilatus stand, sah der mächtige römische Statthalter nur einen Lehrer, der die Ursachen für Unruhen war, die es in seinem Amtsbezirk gegeben hatte. Die Wohlhabenden und Einflussreichen, die ganz davon ausgefüllt waren, Geschäfte zu machen und das Land zu regieren, sie konnten ihn nicht erkennen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer und die übrigen religiösen Führer der damaligen Zeit warteten auf den Messias. Sie hatten die Schriften studiert und warteten sehnsüchtig auf das Kommen dessen, der Israel befreien sollte. Sie sehnten sich nach diesem Tag und beteten für das Kommen des Messias. Aber sie waren so von ihren Überlieferungen eingenommen und von ihrer eigenen kurzsichtigen Auslegung der Heiligen Schrift verblendet, dass sie den einfachen Mann, der mitten unter ihnen war, nicht erkennen konnten. Jesus trat nicht so auf, wie sie es erwartet hatten. Er hatte keine ihrer geistlichen Schulen besucht. Und vor allem war er nicht mal mit all ihren Lehren einverstanden. Daher konnte er gar nicht der Richtige sein. Die Selbstgerechten und Unbelehrbaren, deren Herz dem Geist verschlossen war, sie konnten ihn nicht erkennen. Wer hat ihn denn erkannt? Simeon, ein älterer, frommer und gerechter Mann, erkannte den Messias. Als Maria und Josef das Jesuskind in den Tempel brachten, erkannte Simeon durch die Macht des Heiligen Geistes, dass dies wahrhaftig der Messias war, der Sohn des Allerhöchsten. Und er nahm das Baby in den Arm und segnete es. Die einfachen Fischer und Arbeiter erkannten ihn. Die Kranken, die Armen und die Geplagten erkannten ihn und sahen in ihm den Heilsbringer Israels. Unter den Reichen und Mächtigen gab es auch welche, die belehrbar waren und den Messias daher erkennen konnten. Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden, erkannte ihn, ebenso der reiche Josef aus Arimathäa und Zachäus, der Zöllner. Können wir den Messias erkennen? Manchmal, wenn wir von Menschen lesen, die den Erretter nicht als solchen erkannten, wundern wir uns über ihre Blindheit. Aber lassen auch wir zu, dass wir zu dieser Weihnachtszeit und im Laufe des Jahres durch Ablenkungen den Erretter aus dem Blick verlieren? Manche Ablenkungen kommen von außen. Die Geschenke, der Weihnachtsschmuck und grelle Werbung nehmen uns in Beschlag. Doch oftmals sind wir von dem geblendet, was in uns ist, und erkennen den Messias nicht. Manch einer empfindet eine gewisse intellektuelle Distanz, die ihn Christus entfremdet. In einer Zeit, wo uns Unmengen Wissen mit einem Mausklick offenstehen, kann die vertraute Geschichte über Jesus Christus inmitten der Flut an wissenschaftlichen Errungenschaften, bedrückenden Nachrichten oder den neuesten Filmen oder Büchern untergehen. Einige sind mit den Einzelheiten ihrer Lebensführung dermaßen beschäftigt, dass sie für etwas anderes kaum Zeit finden. In geistigen Belangen legen sie wohl ein Lippenbekenntnis ab, doch ihr Herz ist so sehr auf die Welt ausgerichtet, dass sie den Messias nicht erkennen können. Einige suchen den Messias, genau wie die Pharisäer, doch ihr Herz ist so sehr von ihren eigenen Theorien, geistigen Steckenpferden und Ansichten in Anspruch genommen, dass es ihnen nicht gelingt, ihn zu erkennen. Trotz guter Absichten entgehen ihnen die bewusstseinsverändernden Offenbarungen des Heiligen Geistes, und so verfehlen sie die einzige Möglichkeit, ein echtes Zeugnis von Jesus Christus zu empfangen. Wir wollen zur Weihnachtszeit den Messias erkennen. Dies ist eine Zeit der Freude. Es ist eine Zeit des Feierns. Eine wunderbare Zeit, in der wir anerkennen, dass unser allmächtiger Gott seinen einzig gezeugten Sohn Jesus Christus gesandt hat, um die Welt zu erlösen. Es ist eine Zeit, in der wir anderen voll brüderlicher Liebe Gutes tun. Es ist eine Zeit, in der wir mehr über unser eigenes Leben nachdenken und über die vielen Segnungen, die uns gehören. Es ist eine Zeit, in der wir einander vergeben. Aber lassen Sie uns zu dieser Zeit ganz besonders das Lamm Gottes suchen, den König der Herrlichkeit, das immerwährende Licht der Welt, die große Hoffnung der Menschheit, den Erretter und Erlöser unserer Seele. Ich verheiße Ihnen, wenn wir unser Leben ein wenig ordnen und aufrichtig und demütig von Herzen zu Christus streben, der ja so rein und sanft ist, dann werden wir ihn erkennen und ihn finden. Zur Weihnachtszeit und das ganze Jahr hindurch. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte voller Liebe. Wir haben diese Geschichte das erste Mal gehört, bevor die Welt erschaffen wurde. Der Vater im Himmel berichtete von dem Plan des Glücklichseins, den er für uns, seine geliebten Kinder, vorgesehen hatte. Aus Liebe ließ er uns seine himmlischen Gefilde verlassen und in einer Welt leben, in der wir selbst wählen sollten, ob wir zu ihm zurückkehren möchten. Er sagte, es werde so schwer für uns, das Rechte zu wählen, dass wir einen Erretter bräuchten. Wir würden alle eine Kraft brauchen, die unsere eigene übersteigt, um vom Tod und von der Sünde errettet zu werden. Weil Jehova seinen Vater und uns so sehr liebte, verließ er freiwillig seine erhabene Stätte als Erstgeborener in der Geisterwelt, um sich denselben Prüfungen zu stellen wie wir und uns zu retten, sofern wir ihn genug liebten und seine Gebote befolgten. Der Kern all dieser Gebote bestand darin, dass wir den Vater und den Sohn und alle anderen Kinder Gottes lieben sollten. Als wir diese Geschichte hörten, waren wir so von Liebe für den Vater und den Sohn erfüllt, dass wir vor Freude jubelten und sie anbeteten. Seitdem haben viele von dem wunderbaren Ereignis berichtet, als das Christuskind geboren wurde, um uns zu retten und uns nach Hause zurückzuführen. Unter diesen inspirierten Berichten bedeuten uns diejenigen am meisten, die uns wieder bewusst machen, wie zärtlich der Vater und sein geliebter Sohn uns alle, besonders die Geringsten unter uns, lieben und sich um uns sorgen. Aus diesem Grund haben wir Lukas' Bericht von der Geburt Jesu so gern. Wann immer wir ihn hören, können wir erneut verspüren, wie sehr der Vater alle seine Kinder liebt. Jede Einzelheit dieser Geschichte macht uns die Botschaft der Liebe lebendig. Maria, die Mutter Jesu, wickelt ihr erstgeborenes Kind zärtlich in Windeln und legt es in eine Krippe. Gott schickt Engel in herrlichem Licht, die einfachen Hirten verkünden, der lang verheißene Messias sei geboren. Lukas berichtet ferner, dass ein Engelschor gesandt wurde, um die größte aller Gaben des liebevollen himmlischen Vaters für seine Kinder zu feiern. Die folgenden Worte von Lukas wecken in Herz und Sinn fast so etwas wie eine Erinnerung an den Klang engelsgleicher Musik. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Die Weihnachtsgeschichte, wie sie uns Lukas berichtet, löst friedevolle Gefühle aus, genau wie der Engelschor es verheißen hat. Jeder inspirierte Bericht über die Geburt Jesu hat eine solche Macht. Der große Prophet Jesaja schrieb vom Christuskind viele hundert Jahre, bevor es in einem Stall geboren wurde. Er wusste, dass Christus geboren werden würde, um uns zu erretten und der König der Könige zu werden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Händel vertonte die Weihnachtsgeschichte Jesajas, und ihre Worte, die schon von vielen Chören gesungen wurden, erbauen uns seit Generationen. Manche von uns haben sie selbst mitgesungen. Erst diese Woche wurden Mitglieder aus meiner Gemeinde eingeladen, ihre Noten zu holen und bei einem Chor mitzusingen. Wann immer ich Jesajas Worte gehört oder gesungen habe, habe ich Freude und Frieden verspürt. Der verheißene Frieden, den uns der Herr bei seiner Geburt brachte, erfüllt uns, wann immer wir würdig sind, seine Liebe und die reinigende Macht zu erfahren, die auf seinem Sühnopfer beruht. Und jeder inspirierte Bericht der Weihnachtsgeschichte lässt uns seine Liebe verspüren. Der Vater im Himmel hat uns aus Liebe Engel und Propheten gesandt, die die Weihnachtsgeschichte verkündeten. Und das noch ehe Jesus geboren wurde. Moroni erklärt im Buch Mormon, warum Gott das getan hat. Denn siehe, Gott weiß alles, denn er ist vom Immerwährenden zum Immerwährenden. Siehe, er hat Engel ausgesandt, den Menschenkindern zu dienen und vom Kommen Christi Kunde zu geben. Und in Christus werde alles Gute kommen. Und Gott hat auch den Propheten durch seinen eigenen Mund verkündet, dass Christus kommen werde. Darum, durch den Dienst der Engel und durch jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt, fingen die Menschen an, Glauben an Christus auszuüben. Und so ergriffen sie durch Glauben alles Gute. Und so war es bis zum Kommen Christi. Das gilt auch jetzt noch nach dem Kommen Christi. Wir ergreifen durch den Glauben an ihn alles Gute. Wahre Weihnachtsgeschichten stärken stets diesen Glauben an ihn und seine Mission. Durch diesen Glauben wächst unsere Entschlossenheit, seine liebevolle Mission, Barmherzigkeit und Rettung mit ihm gemeinsam voranzubringen. Es ist immer wunderbar, an ihn zu denken, aber ganz besonders, wenn wir seine Geburt feiern. Er kam, um die Kinder zu segnen. Er heilte die Kranken. Er lud alle ein, sogar diejenigen, die ihn verschmähten, ihm nachzufolgen und den Weg zu wählen, der zum Vater im Himmel zurückführt. Wir können dieses Weihnachtsfest und jeden weiteren Tag dazu nutzen, ein wenig von der Weihnachtsgeschichte in unser Leben aufzunehmen. Wir können die Aufforderung der lebenden Propheten annehmen und denjenigen helfen, die vom Weg abgewichen sind und sich verirrt haben, damit sie zurückfinden. Wir können das Evangelium, den einzigen Weg zurück, jedem anbieten, den wir auf dem Weg treffen. Wir können diejenigen aufrichten, die müde, hungrig oder einsam sind, genau wie der Erretter es getan hat, der uns nun auffordert, es ihm gleich zu tun. Wenn wir das tun, spüren sie, wie sehr der Erretter sie liebt und sie auf den Weg zu dem Gott, den er liebt, zurückführen möchte. In den Geschichten über die Geburt Christi können wir sehen und fühlen, wer er war und wer er ist. Das macht uns die Last auf dem Weg leichter. Außerdem lernen wir, uns selbst zu vergessen und anderen die Last zu erleichtern. So kann jeder Tag so werden wie die besten unserer vergangenen Weihnachtsfeste. Wir können erneut verspüren, dass wir dem Erretter gefallen und dass er uns dankbar ist. Diejenigen, denen wir in seinem Namen helfen, erkennen vielleicht, dass der Meister ihnen hilfreich die Hand reicht. Sie müssen sich nur entschließen, sie zu ergreifen. Ich gebe Zeugnis, dass das Kind, das von Maria in Bethlehem geboren wurde, der göttliche und vollkommene Sohn Gottes war. Er liebt uns auf vollkommene Weise, genau wie unser Vater. Jehova ist als der Messias erschienen, um uns alle Wege offen zu halten, wie wir Sünden und Sorgen entkommen können. Ich bete darum, dass wir diesen Weg wählen und den Menschen in unserer Reichweite helfen mögen, mit uns in Liebe zu Gott zurückzukehren. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir danken dem Tabernakelchor und dem Orchester am Tempelplatz für die schöne Musik und Ihnen allen für Ihr Kommen heute Abend. Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor Stille Nacht, Heilige Nacht, und wir stimmen dann alle bei der dritten Strophe mit ein. Das Schlussgebet spricht Schwester Cheryl C. Land, die Präsidentin der Primarvereinigung.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, heute Abend bei Ihnen zu sein. Wie Sie bin auch ich durch die Botschaften von Präsident Eyring und Präsident Uchtdorf und durch die wunderschöne Musik, die der Chor und das Orchester dargeboten haben, inspiriert und erbaut worden. In einem Vers aus einem unserer Lieder ist eine Wahrheit enthalten. Die Zeit vergeht im Fluge. Ein weiteres Jahr ist wie im Flug vergangen. Und einmal mehr steht Weihnachten vor der Tür. Als ich vor kurzem an vergangene Weihnachtsfeste zurückdachte, wurde mir bewusst, dass wahrscheinlich mit keiner anderen Zeit des Jahres so viele bewegende Erinnerungen verbunden sind wie mit Weihnachten. Die Weihnachtsfeste, die uns am längsten im Gedächtnis haften bleiben, haben meist wenig mit weltlichen Gütern zu tun, jedoch viel mit der Familie, mit Liebe, mit Mitgefühl und Anteilnahme. Dieser Gedanke macht all jenen Hoffnung, die befürchten, dass die schlichte Bedeutung des Festes unter dem Kommerz oder der Ablehnung seitens derer leiden wird, die eine andere religiöse Auffassung haben, oder aber daran, dass man sich so sehr von der vorweihnachtlichen Hektik vereinnahmen lässt, dass man den besonderen Geist verliert, den man sonst verspüren könnte. Gerade zu dieser Zeit des Jahres muten sich viele Menschen oft zu viel zu. Man nimmt sich vielleicht mehr vor, als Zeit und Energie hergeben. Vielleicht hat man nicht genug Geld für alles, was man kaufen zu müssen glaubt. Oftmals strengen wir uns zur Weihnachtszeit so sehr an, dass wir erschöpft sind und uns leer und ausgelaugt fühlen. Und das zu einer Zeit, da wir uns doch eigentlich schlicht daran erfreuen sollten, der Geburt des Kindes von Bethlehem zu gedenken. In der Regel findet der besondere Geist der Weihnacht jedoch letzten Endes trotz der Schwierigkeiten und Ablenkungen, die unsere Zeit und Kraft in Beschlag nehmen mögen, irgendwie Eingang in unser Herz und unser Leben. Vor vielen Jahren las ich, was sich einmal zu Weihnachten zutrug, als tausende müde Reisende auf dem überfüllten Flughafen von Atlanta in Georgia festsaßen. Ein Eissturm hatte den Flugverkehr erheblich behindert, gerade als all diese Menschen unbedingt dorthin gelangen wollten, wo man Weihnachten am liebsten ist, nämlich höchstwahrscheinlich zu Hause. Es war der Dezember 1970. Als es Mitternacht schlug, drängten sich unglückliche Passagiere um die Ticketschalter und unterhielten sich angespannt mit den Service-Mitarbeitern, deren Fröhlichkeit längst verflogen war. Auch sie wollten einfach nur nach Hause. Einigen Leuten gelang es, auf einem unbequemen Stuhl einzunicken. Andere scharten sich um die Zeitungsstände und blätterten schweigend durch Taschenbücher. Wenn all diese Menschen unterschiedlichster Herkunft etwas verband, dann war es die Einsamkeit, allgegenwärtige, drückende Einsamkeit, der man nicht entrinnen konnte. Doch die ungeschriebenen Verhaltensregeln am Flughafen verlangten von jedem Reisenden, allen anderen gegenüber eine unsichtbare Schranke aufrechtzuerhalten. Es war besser, einsam zu sein, als sich mit anderen einzulassen, denn dann hätte man sich unweigerlich die Klagen missmutiger und bedrückter Mitreisender anhören müssen. Tatsache war, dass es mehr Passagiere gab, als auf allen Flugzeugen zusammen an Plätzen zur Verfügung stand. Wenn tatsächlich mal ein Flugzeug abheben konnte, blieben mehr Reisende zurück, als an Bord gelangten. Die Worte "Bitte warten", "Reservierung bestätigt" oder "Erste Klasse Passagier" gaben den Rahmen vor und zeugten von Geld, Macht, Einfluss, vorausschauender Planung oder der Abwesenheit all dessen. Flugsteig 67 in Atlanta spiegelte im Kleinen den gesamten riesigen Flughafen wider. Diese winzige verglaste Nische war vollgestopft mit Reisenden, die auf einen Flug nach New Orleans, Dallas oder einem anderen Ort im Westen hofften. Abgesehen von den wenigen Glücklichen, die zu zweit unterwegs waren, unterhielt sich kaum jemand an Flugsteig 67. Ein Geschäftsmann starrte geistesabwesend in den Raum, als hätte er resigniert. Eine junge Mutter wiegte ihr Baby in den Armen und bemühte sich vergebens, mit sachtem Schaukeln das leise Wimmern zu dämpfen. Dann war da noch ein Mann mit einem elegant geschnittenen grauen Flanellanzug, den das allgemeine Leiden irgendwie nicht weiter zu berühren schien. Er strahlte eine gewisse Gleichgültigkeit aus. Er hatte sich in Papiere vertieft. Vielleicht errechnete er gerade den Unternehmensgewinn zum Jahresende. Ein in der Nähe sitzender, entnervter Reisender, der diesen rege beschäftigten Mann beobachtete, hätte in ihm vielleicht einen Ebenezer Scrooge gesehen. Plötzlich kam Bewegung in die verhältnismäßig ruhige Situation. Ein junger Mann in Uniform, kaum älter als 19 Jahre, unterhielt sich lebhaft mit dem Service-Mitarbeiter am Schalter. Der Junge hatte nur ein Ticket für eine niedere Klasse. Er redete auf den Mitarbeiter ein. Er möge ihm helfen, nach New Orleans zu kommen, damit er mit dem Bus in das abgelegene Nest in Louisiana fahren konnte, wo er zu Hause war. Der Mitarbeiter bestätigte ihm müde, dass die Aussichten für die nächsten 24 Stunden und wohl auch noch darüber hinaus trübe waren. Das brachte den Jungen richtig auf. Unmittelbar nach Weihnachten sollte seine Einheit nach Vietnam verlegt werden, wo damals der Krieg tobte. Und wenn er diesen Flug nicht bekäme, würde er vielleicht nie wieder Weihnachten zu Hause verbringen. Selbst der Geschäftsmann blickte von seinen mysteriösen Berechnungen auf und zeigte verhalten Interesse. Dem Servicemitarbeiter ging die Sache offenbar zu Herzen. Er war sogar ein wenig verlegen. Er konnte jedoch nur Mitgefühl bieten, keine Hoffnung. Der Junge stand am Abflugschalter und sah sich besorgt in dem vollgestopften Raum um, als hoffe er, wenigstens eine freundliche Miene auszumachen. Endlich gab der Service-Mitarbeiter bekannt, dass die Passagiere an Bord gehen konnten. Die Reisenden, die viele Stunden gewartet hatten, erhoben sich umständlich von ihren Plätzen, sammelten ihre Habseligkeiten zusammen und schlurften den kleinen Gang entlang zum wartenden Flugzeug 20, 30, 100, bis alle Plätze belegt waren. Der Service-Mitarbeiter wandte sich dem verzweifelten jungen Soldaten zu und zuckte mit den Schultern. Aus irgendeinem Grund war der Geschäftsmann zurückgeblieben. Nun trat er nach vorn. »Ich habe ein bestätigtes Ticket«, sagte er dem Servicemitarbeiter ruhig. »Ich möchte meinen Sitz diesem jungen Mann überlassen.« Der Servicemitarbeiter starrte ihn ungläubig an. Dann winkte er den Soldaten heran. Der Junge in der olivgrünen Uniform brachte kein Wort heraus. Tränen rannen ihm übers Gesicht, als er dem Mann im grauen Flanellanzug die Hand schüttelte, der lediglich murmelte, »Alles Gute, ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnacht.« Alles Gute. Als sich die Flugzeugtüre schloss und das Geheul der Motoren einsetzte, drehte sich der Geschäftsmann um, umklammerte seine Aktentasche und trottete in Richtung des Restaurants, das die ganze Nacht über geöffnet hatte, davon. Unter den Tausenden, die am Flughafen von Atlanta festsaßen, war kaum jemand Zeuge dieses Schauspiels an Flugsteig 67 geworden. Doch für diejenigen, die es miterlebt hatten, wichen alle Verdrossenheit, Frustration und feindliche Kälte einem Lichtschein. Diese freundliche und gute Tat, die sich zwischen Fremden zugetragen hatte, hatte ihnen den Geist der Weihnacht ins Herz getragen. Die Lichter des Flugzeugs blinkten wie die Sterne, als es abhob und in der Dunkelheit verschwand. Das Baby schlief nun still im Schoß der jungen Mutter. Das nächste Flugzeug würde vielleicht erst viele Stunden später starten. Doch diejenigen, die Zeuge dieser Szene geworden waren, hatten nun etwas mehr Geduld. Der Lichtschein verblieb, kaum merklich, aber doch allgegenwärtig, in dieser kleinen Krippe aus Glas und Kunststoff an Flugsteig 67. Brüder und Schwestern, die wahre Freude der Weihnacht liegt nicht darin, dass man in aller Eile mehr und immer mehr erledigt oder dass man die obligatorischen Geschenke kauft. Wahre Freude stellt sich ein, wenn wir die Liebe und das Mitgefühl zeigen, zu denen uns der Retter der Welt inspiriert, der gesagt hat, was ihr für einen der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Mögen zu dieser freudigen Zeit persönliche Streitigkeiten vergessen sein und Feindseligkeiten beigelegt werden. Denken wir bei aller Weihnachtsfreude auch an diejenigen, die Not leiden und bedrängt sind. Mögen wir denen vergeben, die sich an uns verfehlt haben, so wie auch wir auf Vergebung hoffen. Möge unser Herz von Güte erfüllt sein und möge bei uns daheim Liebe herrschen. Wenn wir uns überlegen, wie viel Geld wir dieses Weihnachten für Geschenke ausgeben, wollen wir auch einbeziehen, wie wir mit unserer Zeit dazu beitragen können, dass der wahre Geist der Weihnacht bei anderen Einzug hält. Der Heiland hat großzügig allen gegeben und seine Geschenke waren von unermesslichem Wert. Während seines Wirkens segnete er die Kranken, gab den Blinden das Augenlicht wieder, machte Taube hörend und Hinkende und Lahme gehend. Die Unreinen machte er rein. Den Leblosen hauchte er wieder Atem ein, den Verzweifelten verlieh er Hoffnung und in der Finsternis ließ er Licht scheinen. Er schenkte uns seine Liebe, seine Dienste und sein Leben. Welchen Geist verspüren wir zu Weihnachten? Seinen Geist, den Geist Christi. Die Welt vernimmt die Worte nicht, sieht nicht des Lichtes Schein. Doch wer zu Christus kommen will, den lädt er freundlich ein. Jauchzt all ihr Morgensterne, ihr Menschen jubelt laut, nehmt das Geschenk von Herzen an, das Gott euch anvertraut. Treten wir mit der reinen lieben Christi in die Fußstapfen des Meisters, während wir uns auf die Zeit einstellen, da wir seine Geburt feiern. Denken wir dabei daran, dass er noch immer lebt und weiterhin das Licht der Welt ist. Er hat verheißen, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich segne und grüße einen jeden von Ihnen herzlich, meine Brüder und Schwestern. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnacht. Mögen bei Ihnen im Herzen und zu Hause Liebe, Freundlichkeit und Frieden zu spüren sein. Mögen selbst diejenigen, denen das Herz schwer ist, durch die Heilung emporgehoben werden, die einzig vom Herrn kommt. Er gibt uns Trost und Sicherheit. Mit dem Geist Christi werden wir allen Menschen wohlwollend und mit Liebe begegnen. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über. Mögen wir dies erleben und dergestalt gesegnet werden. Darum bete ich im Namen Jesu Christi, unseres Heilands und Erlösers. Amen.
Our Father in heaven.
Vater im Himmel, wir sind so dankbar für den schönen Abend und dass wir in dieser Stunde so wunderbar den Geist genießen konnten. Wir sind dankbar für die liebevollen und inspirierenden Botschaften, die uns deine erwählten Diener heute überbracht haben. Wir sind für sie dankbar und beten für sie. Mögen sie in ihrem Amt Kraft und Segnungen empfangen. Besonders dankbar sind wir für deinen Sohn Jesus Christus. Wir sind dankbar, dass er geboren ist und unter uns gelebt hat. Und dankbar für seine Worte, seine Mission und das Sühnopfer, das er für jeden von uns vollbracht hat. Nun, da wir diese Versammlung wieder verlassen, bitten wir darum, dass wir den Geist, den wir verspürt haben, diese liebevolle, friedevolle, hoffnungsvolle Stimmung mit uns nehmen mögen und dass wir ein würdigeres Leben führen mögen. Mögen wir mehr so werden, wie du uns haben möchtest, und mögen wir uns auf dem Weg dahin unseren Mitmenschen zuwenden, ihnen Gutes tun, sie aufrichten und auch ihnen Hoffnung und Frieden bringen. Wir sind so dankbar für das Evangelium und für alles, womit wir gesegnet wurden. Bitte lass deinen Geist heute Abend bei uns bleiben. Im Namen Jesu Christi. Amen.